diesen Punkt finde ich jetzt ziemlich wichtig, weil es tatsächlich so ein bisschen dahin gekommen ist, dass Bedürfnisorientierung irgendwie so alle leben wollen oder viele Eltern leben wollen, aber das irgendwie nicht so ganz klar ist, was ist das denn jetzt? Ne? Also da wurden einige Bücher geschrieben und so weiter, aber es gibt wenig, an die man sich so festhalten kann, wo man sagen kann, ja, das ist das jetzt, das ist eine Definition, das ist gemeint.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, wo es um die Beziehungsqualität zwischen Fachkräften und Kindern geht in Krippe, Kita, Kindertagespflege und im Ganztag. Und es handelt sich hier alles um bedürfnisorientierte Pädagogik. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Fortbildnerin für pädagogische Fachkräfte und Evaluatorin für Beziehungsqualität in Kitas. Und ich freue mich besonders, dass ihr zuhört. Bevor es losgeht, mag ich euch an einen Workshop erinnern, der im September stattfindet, am 11. September. Da wird es um das Thema Veränderungsprozesse gehen. Mutig sein, verantwortlich handeln, verletzendes Verhalten einordnen und ansprechen. Diesen Workshop werde ich leiten am 11. September. Schaut doch gerne mal auf der Webseite der BO-Akademie vorbei, bo-pädagogik.de oder über den Link in den Shownotes. Ja, mich beschäftigt ein Thema eine Weile schon. Und ich habe überlegt, wie ich da rangehe an dieses Thema. Nämlich, es geht um die vielen Zeitungsartikel aus Zeitungen wie Spiegel, Süddeutsche Zeitung und so weiter, in denen immer wieder die bedürfnisorientierte Pädagogik kritisiert wird. Beziehungsweise die bedürfnisorientierte Elternschaft. Da gibt es nämlich für mich doch einen Unterschied. Und ich habe überlegt, wie ich da eine gute Einordnung schaffe, um zu erklären, wie es da hingekommen ist, beziehungsweise wie wir das auch einordnen können. Und im Zuge dessen habe ich mir überlegt, dass ich hier in dieser Folge einmal eine geschichtliche und gesellschaftliche Einordnung vornehmen möchte zur bedürfnisorientierten Pädagogik, wie wir da hingekommen sind und was es da so für Vorgänger gab, beziehungsweise wie da der Werdegang war und wie das auch gesellschaftlich zu verstehen ist, um dann am Ende so eine, vielleicht eine Sicherheit zu gewinnen darüber, dass eben so einige Zeitungsartikel da erscheinen, die uns vielleicht verunsichern können, dann ist das vielleicht besser zu verstehen und da eine klare Haltung zu gewinnen. Ja, wo kommt die Bedürfnisorientierung eigentlich her? Was hat es mit diesen ganzen Begriffen auf sich? Bindungsorientiert, bedürfnisorientiert, beziehungsstark oder was da alles an Begriffen umherwabern? Und es geht auf jeden Fall alles zurück ursprünglich auf die Bindungstheorie. Die Bindungstheorie ist ja eine Theorie gewesen, die durch John Bowlby entwickelt wurde. Und ich mag mal kurz erklären, wann diese Bindungstheorie entstanden ist und warum das gesellschaftlich so interessant ist. Die Bindungstheorie, die entstand in den 50er Jahren. Also es gab ja so eine vierteilige Reihe von John Bowlby, in der er die Bindungstheorie erklärt. Und die sind in den 60ern entstanden. Und das kommt nicht von ungefähr, diese Zeit, denn das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg, der war eben geprägt von Gehorsam, von Militarismus, von Disziplin, von Autoritarismus, von Härte. Da wird nicht zuletzt immer wieder dieser Ratgeber von Johanna Hara herangezogen, in dem wirklich davon gesprochen wurde, dass Kinder eben nicht verhätschelt werden dürfen und zu militärfähigen Menschen heranwachsen müssen. Das heißt, gehorchen, nicht zu viel Gefühl und so weiter. Das heißt, autoritäres Gedankengut war präsent und war verbreitet. Nach dem Krieg entstand eben so eine, ja, vielleicht so ein Gedanke von, das wollen wir anders. Wir wollen keine autoritäre Erziehung, sondern mehr Zugewandtheit, mehr Sanftheit. Und diese Idee von, also die plötzlich eine ganz andere Idee, wie Kinder eben sind, wie wir Kinder sehen und was ihre Bedürfnisse sind, was sie brauchen, um gesund zu wachsen, schaffte eben Bowlby in dieser Bindungstheorie. Denn das vorherrschende Gedankengut war davor, wir erziehen eben Kinder mit Belohnung und Bestrafung und dann machen sie schon, was wir wollen. Und John Bowlby beschrieb dann eben eine Kehrtwende eigentlich in der Betrachtung von Menschen und von Kindern, in der eben gezeigt wurde, nein, sie brauchen eben diese Zuwendung, damit ihre Bedürfnisse erfüllt werden, damit es ihnen dann gut geht und sie sich sicher in der Welt fühlen und dann eben auch zu gesunden Menschen heranwachsen können. Das bedeutet, die Bindungstheorie zeigte, welcher Zeitgeist da auch entstand, beziehungsweise von was sich auch abgegrenzt werden wollte. Und diese Idee von autoritärem Gedankengut ist ja bis heute auch noch teilweise zu sehen, also zu bemerken in der Gesellschaft. Und die Idee der Bindungstheorie, die steht dem immer wieder auch so entgegen, diese Idee von Weichheit, von Zugewandtheit. Und auf dieser Grundlage von der Bindungstheorie entstanden nun verschiedenste Bewegungen. Zum Beispiel das Attachment Parenting. Attachment Parenting fußt auf der Bindungstheorie auch und begründet durch William Sears, das war ein amerikanischer Arzt, und er beschrieb die 7 Baby Bees, die zuerst 5 Baby Bees waren: Bonding, Breastfeeding, Baby Wearing, Bedding Close to Baby, Belief in the Language Value of Your Baby's Cry, Beware of Baby Trainers, Balance and Boundaries. Also, das heißt, es geht darum, Körpernähe, es geht darum zu stillen, es geht darum zu tragen, es geht darum um Familienbett, nahes Zusammenschlafen, daran zu glauben, dass das, was das Kind zeigt, die Signale, dass wir die ernst nehmen müssen, ne, dass wir daran glauben, dass das Schreien des Kindes zum Beispiel uns etwas sagen will und dass wir das beantworten müssen. Beware of Baby Trainers, also keine Schlaftrainings, kein Funktionieren, dass wir da wegkommen. Und später wurde das eben durch Balance and Boundaries ergänzt, weil dann die Befürchtung bestand, dass sozusagen die Eltern ausbrennen, wenn sie da eben so präsent sind. Und dass es eben immer eine Balance geben muss und auch Grenzen, dass auch die Eltern ihre Grenzen achten. Das heißt, das war so eins der ersten Konzepte, die da entwickelt wurden, um für Eltern diese Bindungstheorie anwendungsfähig zu machen. Und was vielleicht interessant ist, das finde ich hier wichtig zu benennen, dass da das Attachment Parenting, also William Sears, ein fundamentalistisch-evangelikaler Christ war. Und das ist wirklich kritisch zu sehen, dass quasi dieses Attachment Parenting und auch die Bindungstheorie von John Bowlby, das war einfach eine Zeit, da wurde quasi die Sicherheit der Bindung nur auf Mütter festgelegt, also die Mutter-Kind-Bindung, ne? Und nur die Mutter, die das alles machen kann, tragen und stillen und, ne, und so. Das heißt, der Mutter wurde da eine ganz, ganz wichtige Rolle zugeschrieben. Und das ist natürlich auch ein Manifestieren von Patriarchat gewesen, ne? Also von, das, da gab es ja gar keine Vorstellung dafür, dass sozusagen auch Väter das machen können. Und dieses fundamentalistisch-christliche bedeutet ja auch, klassische Rollenbilder zu forcieren, ne? Deswegen sage ich da auch Achtung, Achtung. Das ist wirklich, wenn das falsch verstanden wird, dann bedeutet das eben dass die Care-Arbeit komplett wieder auf der Frau liegt. Und das hat eben John Bowlby und auch William Sears so formuliert. Wenn wir dann weitergehen später, die Bindungstheorie ist ja nur die Grundlage, dann geht es in die Bindungsforschung, die ja dann bis heute, also die heute eher wichtig ist, neben der Bindungstheorie, dass eben auch klar ist, auch andere Personen können sichere Bindungen aufbauen, auch Väter, auch soziale Familien. Das ist nicht nur auf die Mutter zuzuschreiben oder, ne, also im Familienbett schlafen oder das Baby tragen oder so. Das können ja auch andere machen. Das muss nicht nur die Mutter machen. Das ist wichtig hier zu benennen. Genau, dann kam noch das Gentle Parenting. Da ging es wirklich auch nochmal um dieses Thema, wie können wir Verletzungen vermeiden, ohne Schimpfen, ohne Strafen. Und das ist natürlich alles auf Familie bezogen und die frühe Babyzeit. Was dann da auch so ein bisschen reinkam, war dieser Begriff der Natürlichkeit. Also was ist natürlich? Damit wurde auch Bedürfnisorientierung lange assoziiert. Also so dieses, naja, stillen ist natürlich, tragen ist natürlich, ne? Und da kennen vielleicht auch manche noch dieses Buch von Jean Liedlof. Das war eine Amerikanerin, die bei den Chihuahua, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Indianern, ja, dort in dieser Sippe war und dort eben festgestellt hat, dass die dort auch alle Kinder tragen, dass sie da sofort auf die Signale der Kinder eingehen, dass sie da nicht irgendwie Kinder schreien lassen oder sowas. Und hat dann da ein Buch geschrieben, was halt einfach sich wahnsinnig viel verkauft bis heute, wo dieses Thema Natürlichkeit aufkam von, naja, die Kinder zeigen doch und wir müssen da nur drauf eingehen und so, ne? Und das ist so ein bisschen, liest sich so wie so ein Roman. Das ist natürlich überhaupt nicht fundiert oder wissenschaftlich, ist eine rein subjektive, anekdotische Darstellung. Trotzdem hat das irgendwie mit sehr vielen Menschen resoniert, die das lange so gefühlt haben, aber irgendwie diese autoritäre Denkweise einfach noch so in vielen drin war, dass sie das irgendwie wie so eine Legitimierung verstanden haben von, aha, wenn das ja natürlich ist, dann kann das ja nur richtig sein. Das ist natürlich auch eine romantisierte Darstellung in diesem Buch, das muss man auch sagen. Und das wird teilweise auch bis heute noch assoziiert mit Bedürfnisorientierung, dass es so was Natürliches sei, ne? Also dass zum Beispiel auch Nicola Schmidt mit artgerecht, was eben das Typische wäre von uns Menschen. Das ist natürlich alles total subjektiv und das ist auch interessant mit diesem Natürlichkeitsgedanken, weil da kommen wir später nochmal zu, weil das ein ziemlich guter Anknüpfungspunkt ist für rechtes Gedankengut auch, ne? Also so dieses, was ist die Natur des Menschen? Was ist die natürliche Auslese vielleicht auch, ne? Also da gibt es ganz komische Anknüpfungspunkte, die da möglich sind. Evolution und so weiter. Wer setzt sich durch? Der Stärkere. Dann sind wir ganz schnell bei Machtverhältnissen. Also das heißt, das bietet natürlich Anknüpfungspunkte für Esoterik tatsächlich, für Esoterik, aber auch für rechtes Gedankengut. Dieses, was natürlich sei und was der Natur nahe kommt und da Erklärungsmöglichkeiten hat, auch Renz Polster formuliert dann. Also wenn wir jetzt in die neuere Zeit, also mehr in die heutige Zeit kommen, dann sind da eben bekannte Vertreter, eben Renz Polster, der da auch Born to be Wild zum Beispiel geschrieben hat, also diese Natürlichkeitsthemen. Dann natürlich Susanne Mierau ist eine Vertreterin der Bedürfnisorientierung in der Elternschaft, Nora Imlau, aber auch Family Lab, also Jesper Juhl, da geht es ja auch viel um Grenzen und so. Also so gab es da einige VertreterInnen und die das sozusagen in verschiedenen Ratgebern beschrieben haben, wie Bedürfnisorientierung eben in der Familie möglich ist. Und da kommt jetzt mein ganz persönliches Thema jetzt zum Tragen, dass ich eben, nachdem ich Kindheitspädagogik studiert hatte und auch meinen Master gemacht habe, habe ich eben Kinder bekommen, zwei Kinder. Und ich habe die Bücher dann in die Hände bekommen von Nora Imlau, von Susanne Mierau, von Gewünschtestes Wunschkind zum Beispiel aller Zeiten und habe mich damit sehr identifizieren können und hatte dieses Gefühl von, boah, genau so möchte ich das machen, das fühlt sich gut an, ne? Also das bestätigt, wie ich sein möchte als Mutter. Und das heißt, diese Idee von Attachment Parenting oder die Bindungstheorie, das wurde eben anschaulich beschrieben, wie wir mit Kindern umgehen können. Und dann kam es dazu, dass ich als Kindheitspädagogin dann wieder in das Arbeitsfeld einsteigen wollte und meine Kinder natürlich dann auch in die außerfamiliäre Betreuung kamen. Und da muss ich sagen, da war ich teilweise sehr entsetzt und hatte das Gefühl, dass sozusagen diese zugewandte liebevolle Umgang mit den Kindern, eben Gentle Parenting, ne, ohne Strafen, ohne Schimpfen und so weiter. Diese Idee, welche Werte mir wichtig sind, dass ich die im Kita-Kontext nicht vorfand. Und auch wenn ich eben in den pädagogischen Einrichtungen war als Evaluatorin und so, dass ich das dort nicht sehen konnte. Und auch immer wieder dachte so, Mann, also wieso habe ich sowas auch nicht im Studium gehabt, in der Kindheitspädagogik? Das war mir irgendwie ein Rätsel. Und Dann habe ich Katrin kennengelernt, Katrin Hohmann, und wir haben uns ganz viel ausgetauscht und ihr ging es eben ähnlich. Ne? Sie ist auch Kindheitspädagogin und sie hat eben auch das Gefühl gehabt, für die Kinder als Anschluss gab es da wenig in den Einrichtungen. Und dann haben wir uns eben auf den Weg gemacht, Katrin und ich, und wollten quasi diese Bedürfnisorientierung oder auch Bindungsorientierung, wie es manche nennen, ne? Also weil es eben die Bindungstheorie ist, auf der das letztlich alles fußt, wollten wir quasi anschlussfähig machen für pädagogische Einrichtungen. Und um eben ein Konzept oder eine pädagogische Idee für die professionelle Praxis zugänglich zu machen, braucht es eben ein klares Konzept, beziehungsweise ja auch eine Fundierung, also welche, auf was fußt das alles, ne? Weil wir können natürlich nicht sagen, wir zitieren Nora Imlau oder so oder Susanne Mira, weil das natürlich alles Ratgeber sind. Und so haben wir angefangen, ein Konzept zu entwickeln, das für uns sozusagen Bedürfnisorientierung für die pädagogische Praxis darstellt, und haben das begonnen zu definieren, zu operationalisieren. Also das bedeutet, das, was wir definiert haben, nochmal in Kleinteile zu unterteilen und eben zu fundieren. Also was ist da quasi die theoretische Grundlage davon? Und da sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir das über ja viele Fachartikel und zwei Bücher Kinderachtsam und bedürfnisorientiert begleiten und bedürfnisorientierte Pädagogik vom Klett Verlag das gut ausformuliert haben, was für uns bedürfnisorientierte Pädagogik ist.
Partner dieser Folge ist die Pedico-Akademie. Passend zum Thema dieser Folge bietet die Pedico-Akademie das Seminar Bedürfnisorientierte Pädagogik an. Hier lernst du, was Bedürfnisorientierung eigentlich bedeutet, welche Grundsätze dahinter stehen und wie Fachkräfte auch unter herausfordernden Bedingungen bedürfnisorientiert handeln können. Das Seminar ist außerdem Teil der Weiterbildungsreihe FachpädagogIn für Entwicklungspsychologie bei Kindern. Dort vertiefst du dein Wissen rund um die Entwicklung von Kindern, von neurobiologischen Grundlagen über Bindung, Sprache und Wahrnehmung bis hin zu weiteren Entwicklungsthemen im Kita-Alter. Alle weiteren Infos und Weiterbildungsmöglichkeiten der Pedico-Akademie findest du unter pedico-akademie.de/bedürfnis. Pedico wie immer mit AE und Bedürfnis mit UE. pedico-akademie.de/bedürfnis. Diesen und weiteren Links findest du wie immer in den Shownotes.
Diesen Punkt finde ich jetzt ziemlich wichtig, weil es tatsächlich so ein bisschen dahin gekommen ist, dass Bedürfnisorientierung irgendwie so alle leben wollen oder viele Eltern leben wollen, aber das irgendwie nicht so ganz klar ist, was ist das denn jetzt? Ne? Also da wurden einige Bücher geschrieben und so weiter, aber es gibt wenig, an die man sich so festhalten kann, wo man sagen kann, ja, das ist das jetzt, das ist eine Definition, das ist gemeint. Ne? Und das geht mir ähnlich, muss ich sagen. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, er arbeitet bedürfnisorientiert oder er begleitet die Kinder zu Hause bedürfnisorientiert, dann weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht, was das genau heißt. Also nach wem bedürfnisorientiert? Nach Nora Imlau, nach Nicola Schmidt, also nach Artgerecht, nach Family Lab, nach was? Ne? Das ist halt schwer zu greifen und schon auch eine Frage von, wie versteht das jemand? Es ist irgendwie so eine breite Auslegungsmöglichkeit da. Und das, was eben in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, ist, dass das wie so eine Art Bewegung war, die sich ja auch stark in den sozialen Medien verbreitet hat, dass es so eine Art Bewegung war, die eben genau das, was die Bindungstheorie auch ursprünglich wollte, nämlich ein Umdenken, eine andere Sichtweise, ein anderes Draufschauen, eine Alternative zu Strafen, Belohnungen und Manipulationen. Und das wie so eine Art Bewegung zu verstehen war, finde ich, die super wichtig war. Die super wichtig war, weil sich dort Menschen auch versammeln konnten, die es anders machen wollen. Ne? Trotzdem entsteht jetzt heute so ein Gefühl von, was ist es genau? Und irgendwie macht das ja auch unsicher. Ne? Was meinen die Personen genau? Und daher ist es mir ziemlich wichtig zu sagen, bedürfnisorientierte Elternschaft ist was anderes als bedürfnisorientierte Pädagogik, weil bedürfnisorientierte Pädagogik hat natürlich nichts mit Attachment Parenting zu tun, ne? Also diesem Ursprung von bedürfnisorientierter Elternschaft. Das hat nichts mit Stillen und mit die ganze Zeit tragen und Familienbett zu tun, ist ja klar. Sondern da geht es um was anderes, was aber sozusagen den Kern des Ursprungs mit bedenkt. Aber wir haben versucht, das quasi mit unserem Kindheitspädagogikstudium zu verknüpfen, weil letztlich ist das, was wir jetzt am Ende definiert haben, ist ja nicht irgendwie was Neues oder so. Das ist ja nicht irgendwie was wir jetzt neu erfunden haben oder sowas, sondern es ist ein Versuch, eine Bewegung oder eine Idee von, wir wollen Verletzungen vermeiden, wir wollen Kinder als echte Menschen sehen, wir wollen Adultismus reduzieren, wir wollen Inklusion fördern. All diese Themen, die ja sozusagen schon längst jahrelang in der Kindheitspädagogik diskutiert werden und ja auch erforscht werden, die können da super gut mit reingeholt werden. Und daher ist die bedürfnisorientierte Pädagogik einfach auch super gut begründbar, weil man eben mit allem, was eigentlich in der Kindheitspädagogik so aktuell ist, begründbar ist. Und also mit den Kinderrechten, mit Resilienz, der Bindungstheorie eben. Dann können wir uns natürlich Bedürfnistheorien anschauen. Welche Bedürfnistheorien gibt es? Das Thema Emotionen, Gefühle. Was wissen wir darüber? Über Emotionsregulation, über Neurowissenschaft. Was wissen wir denn da eigentlich alles? Und das ist so viel. Das ist so viel. Und da war uns einfach wichtig, das jetzt in einer Form zusammenzufassen, weil wir immer das Gefühl hatten, dass so viel Wissen eigentlich da ist, dass es aber nur die Übersetzung oft so schwierig ist, so dass es in der Praxis gut umgesetzt werden kann und angewandt werden kann. Und genau, das ist einfach wichtig an dem Punkt, dass wir sagen, ja, wir haben eine Pädagogik formuliert, die wir bedürfnisorientierte Pädagogik nennen, weil es sozusagen für uns schon in der Tradition der BegründerInnen der bedürfnisorientierten Elternschaft sozusagen ein Fortlaufen ist für den professionellen Kontext, also diese Anschlussfähigkeit beschreiben sollte und gleichzeitig aber die Verknüpfung mit dem, was einfach sowieso da ist in der Kindheitspädagogik und sowieso in der Entwicklungspsychologie und was man da alles eh schon weiß und das damit zu verknüpfen und zu begründen und damit am Ende dann auch zu definieren. Für alle, die die Definition nicht kennen, mag ich sie einmal beschreiben, also benennen. BOP, wir kürzen ja bedürfnisorientierte Pädagogik mit BOP ab. BOP bedeutet, dass alle Beteiligten, also da geht es um die Kinder, die Fachkräfte und die Eltern oder die begleitende Familie, mit ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Grenzen gesehen und respektiert werden. Also wir schreiben nicht, dass die Bedürfnisse und Gefühle und Grenzen garantiert werden, sondern dass sie gesehen und respektiert werden. Im gleichwürdigen Aushandlungsprozess werden Bedürfnisse einander gegenübergestellt, abgewogen und den Gefühlen wird Raum geschenkt. Wichtig ist der achtsame Kontakt mit sich selbst und den anderen. Also ich als Fachkraft bin auch gut im Kontakt mit mir, mit meinen Gefühlen, Bedürfnissen und Grenzen. Und mit den anderen, also mit dem Kind, mit den Eltern, mit meiner Kollegin, meinem Kollegen. Also im Grunde alle Beziehungen, die ich eingehe. Der Fokus richtet sich weniger auf die Lösungsfindung, als vielmehr auf die Beschreibung des Seins im Jetzt. Das ist aus dem Buch Bedürfnisorientierte Pädagogik auf Seite 8. Genau, es geht weniger darum, immer eine Lösung zu haben für jede Situation, sondern eher zu beschreiben, was gerade da ist. Die Gefühle, die Bedürfnisse, die Grenzen. Das ist die Definition, die wir jetzt eben beschrieben haben. Und da kommt eben nichts drin vor mit den 7 Baby-Bees oder sonstiges. Ne? Also das ist dann doch nochmal was anderes am Ende. So, das war jetzt sozusagen ein kleiner Abriss der Geschichte so der Bedürfnisorientierung beziehungsweise Bindungsorientierung, weil die Grundlage am Anfang eigentlich die Bindungstheorie war. Und die ist natürlich auch eine Grundlage unseres Buches, unserer Definition. Aber wir haben auch viele, viele weitere Grundlagen genutzt. Zum Beispiel eben auch andere Bedürfnistheorien und wie zum Beispiel von Klaus Grabe. Und dort werden eben viele andere Bedürfnisse beschrieben als auch nur das Bedürfnis nach Bindung und Autonomie, wie es in der Bindungstheorie ist. Sondern das, ja, zum Beispiel das Bedürfnis nach Selbstwerterhaltung, ne, wo es um Würde geht, nach das Thema Wertschätzung und so weiter. Dann auch das Thema der Orientierung, der Integrität, dass wir eben auch Führung brauchen, dass wir auch unsere Grenzen wahren wollen und so weiter. Na, also das heißt, mit anderen Bedürfnistheorien werden wir da differenzierter als nur mit der Bindungstheorie. Daher heißt das auch zu Recht bedürfnisorientierte Pädagogik weiterhin und nicht bindungsorientierte Pädagogik. Auf der Grundlage mag ich jetzt einmal nochmal dahingehend, dass wir sagen, hey, die Bedürfnisorientierung wird angegriffen durch verschiedene Zeitungsartikel. Ne? Zum Beispiel, also auch ehrlicherweise gar nicht erst heute, vielleicht jetzt ein bisschen vermehrt aktuell, aber das gab es schon immer. Kleine Tyrannen großgezogen, Experten waren vor, Erziehungstrend zum Beispiel. Ne? Oder erst kürzlich gab es einen Artikel, da steigt mir der Blutdruck, bedürfnisorientierte Erziehung, und da berichtet ein pensionierter Lehrer über Erziehung und der beschreibt eben, der ist eben mit der Erziehung seiner älteren Tochter nicht einverstanden, die bedürfnisorientiert ihre Kinder begleiten möchte, und da gerät er immer wieder mit ihr aneinander. Und ich konnte und wollte mich den Kindern gegenüber nicht so verhalten wie ihre Mutter, schreibt er dann. Und der Opa macht nicht alle Mätzchen mit. Nur einmal habe ich mit meinem Schwiegersohn über Erziehung gesprochen, nachdem meine Enkelin einen Tobsuchtsanfall gehabt hatte. Später habe ich gedacht, dass das vielleicht keine gute Idee war. Seitdem sage ich nichts mehr, verdrehe höchstens mal die Augen. Na, das sind so Beispielartikel, und da findet man ja viel mehr noch. Genau, und da wollte ich jetzt mal vor dem Hintergrund dieser Geschichte auch der Bedürfnisorientierung drauf eingehen und auch ein paar Thesen aufstellen, warum sozusagen jetzt die Bedürfnisorientierung so in der Kritik steht. Das Erste ist, das, was ja hier gerade deutlich wurde, es handelt sich eben auch um einen Generationenkonflikt. Also Bedürfnisorientierung sagt ja eigentlich, wir wollen es anders machen als früher. Und das kann natürlich bei Personen, wie zum Beispiel jetzt hier diesem Großvater, Unsicherheit auslösen. Es kann Scham auslösen, Abwehr und so weiter. Das heißt, eigentlich ist Bedürfnisorientierung ein Stichwort oder eine Projektionsfläche für einen Generationenkonflikt, der eigentlich besteht. Und das ist auch so der erste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, wenn es um solche Artikel geht, schaut einfach mal, wer diese Artikel schreibt. Und das sind wirklich selten ExpertInnen. Das sind ja ein Opa, ein Vater, eine Mutter, ne? Also die vielleicht gar keine pädagogische Ausbildung haben oder so, ne? Also die das einfach halt ja so wie eine Kolumne oder sowas schreiben wollen. Genau, also da schaut immer gerne, wer das schreibt. Und genau, und gleichzeitig können wir dafür ja auch Einfühlungen haben, ne? Also das ist ja auch nicht leicht, wenn ich da als Opa vielleicht damit konfrontiert bin, dass ich vielleicht selber es falsch gemacht habe oder ja, oder meine Tochter das vielleicht nicht gut findet, wie ich das vielleicht gemacht habe. Ne? Also da sind ja ganz, ganz viele Themen, zum Beispiel auch, wo es dann schnell um den Selbstwert auch geht, damit verknüpft. Ja, dann die zweite These lautet, der Begriff stresst Menschen, weil wir natürlich in einer Situation sind, in einer Phase, wo viel Stress sowieso schon da ist. Und wenn jetzt dieser Begriff der Bedürfnisorientierung kommt, dann kann das passieren, dass manche Menschen, vor allem Fachkräfte, also das erlebe ich oft, viele Fachkräfte sich sehr schnell sehr gestresst fühlen durch den Begriff, weil dieser Begriff Assoziationen auslöst, die unter Druck setzen. Zum Beispiel, dass sie sofort denken, sie müssen alle Wünsche erfüllen. Sie müssen jetzt jedem Kind alle Wünsche von den Lippen ablesen und die das, was sie eh schon alles leisten, dann jedem Kind die ganze Zeit hinterher sein und alles ihnen von den Augen ablesen und also noch mehr leisten. Ne? Und sie sind ja eh schon am Limit. Und das macht natürlich total Stress, wenn ich das denke. Ne? Das heißt, da gehen natürlich auch viele Mythen einfach mit einher, dass das oft nicht ganz klar ist, was ist denn damit gemeint, ne? Mit Bedürfnisorientierung, aber es löst direkt Bilder aus und direkt Assoziationen. Die dritte These lautet, Bedürfnisorientierung, die möchte natürlich die Auseinandersetzung mit sich selbst fördern, also in die Reflexion gehen, mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Prägungen, dass man da hinschaut. Und das macht natürlich vielen Menschen Angst, ne? Und das wehren sie dann lieber ab und möchten lieber ja nichts damit zu tun haben. Ne? Komm mir nicht mit dem, es hat mir doch auch nicht geschadet und so weiter. Dann sind ganz viele Abwehrstrategien da, weil das einfach Angst machen kann, sich da so mit sich selber auseinandersetzen zu müssen. Viertens, eine These lautet, es könnte auch eine Projektionsfläche für gesellschaftliche Krisen sein. Ne? Also so ein bisschen, als wäre so das Thema, dieser Begriff der Bedürfnisorientierung wie so eine Projektionsfläche, wie so ein Sündenbock für alles. An der Bedürfnisorientierung liegt jetzt alles, weil die Kinder sind jetzt schlimmer, die sind herausfordernder, die Kitas, die sind überlastet, die Unsicherheiten in der Schule, ne, die Kinder hören nicht mehr und so weiter. Und all das wird schnell auf die Bedürfnisorientierung projiziert. Das ist jetzt halt der Ursprung oder der Sündenbock dafür. Ne? Bei der Komplexität unserer Welt brauchen wir einfache Antworten. Und wenn ich einfach sagen kann, ja, das ist die Bedürfnisorientierung, dann habe ich dafür eine Antwort und dann ist es auch gut. Aber unsere Welt ist einfach viel komplexer. Ne? Und dabei werden einfach so viele Faktoren vielleicht ausgeblendet. Die Krisen, die wir haben, die Angst in der Gesellschaft, die man spürt. Ja, politische Unsicherheiten, fehlende Ressourcen. Ja, vielleicht ja auch möglicherweise, dass Kinder zu wenig Bewegung haben. Möglicherweise Medienkonsum oder was auch immer. Das kann ich jetzt auch selber gar nicht sagen, aber es ist einfach eine multifaktorielle Gründe, die dafür sprechen, ne? Und die dahinter stehen können. Und nicht einfach eine Art, Kinder zu begleiten. Also ein Erziehungsstil, der ja sowieso, also Bedürfnisorientierung ist ja sowieso kompatibel mit dem gut erforschten Erziehungsstil. Der gesündeste ist nämlich der autoritative Erziehungsstil, ne? Nicht der autoritäre Erziehungsstil und auch nicht der laissez-faire, sondern der autoritative Erziehungsstil, der demokratische Erziehungsstil. Und daher kann das gar nicht der alleinige Grund sein, aber es bildet eben eine Projektionsfläche. Was auch ein Grund sein kann, ist, dass wir gesellschaftlich gerade einen Rechtsruck erleben. Und der Rechtsruck ist ja politisch zu sehen. Und mit dem Rechtsruck drängt auch, und das spürt man sehr stark, der Autoritarismus wieder nach vorne. Und ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt mit Herbert Renz-Polster zum Zusammenhang zwischen dem autoritären Erziehen und rechtem Gedankengut. Also da, wo Strenge in der Gesellschaft herrscht, Autoritarismus, dort sind auch autoritäre Erziehungsstile vorherrschend. Das ist ganz interessant. Ich verlinke dazu nochmal die Podcast-Folge mit Herbert Renz-Polster. Und das sieht man jetzt aktuell auch. Man sieht aktuell, dass sozusagen patriarchales Denken, machtvolles Denken, in dem privilegierte Gruppen ihre Macht behalten wollen, in denen ja autoritäres Denken voranschreitet, auch eben im politischen Sinne durch AfD und Co., auch die Idee wieder in den Vordergrund rückt, dass Kinder erzogen werden müssten, dass es um Disziplin geht. Das sieht man in allen möglichen Ideen von politischen Entscheidungen, dass Kinder funktionieren müssen, dass es nicht geht, dass die da nur spielen und so. Ne? Also das sieht man eben da auch. Und das hat auch einen Grund, denn Bedürfnisorientierung steht ja letztlich für Kinderrechte, für Partizipation, für Vielfalt, für Gewaltfreiheit. Also eigentlich alles, was autoritäres Denken hinterfragt und dass Diskriminierung hinterfragt wird, Adultismus zum Beispiel oder Rassismus oder was auch immer. Und autoritäre gesellschaftliche Entwicklung, die sehen genau darin eben eine Gefahr. Und da spanne ich jetzt den Bogen eben zum Anfang, wenn wir das geschichtlich eben uns anschauen. Ne? Im Zweiten Weltkrieg, da war harte Erziehung gang und gäbe. Wenn eben autoritäres Denken zunimmt, dann nimmt auch die Härte in der Erziehung zu. Und dann ist es sozusagen ja anschlussfähig für das Konzept. Also so Härte und autoritäre Erziehung ist Teil des Autoritarismus, der gerade auch wieder nach vorne zu drängen scheint. Ja, und daher muss ich sagen, das ist leider gerade so, dass die Bedürfnisorientierung in der Kritik steht. Ich finde es aber auch ein bisschen logisch und klar, leider, weil wir gesellschaftlich diesen Rechtsruck wahrnehmen. Und wenn wir Adultismus aufbrechen und hinterfragen, das macht einfach vielen Angst und besonders, wenn man eben diese autoritäre Denkweise hat. Und daher möchte ich jetzt sozusagen am Ende dieser Folge Mut machen und möchte sagen, es macht irgendwie Sinn, dass jetzt so dieser Begriff der Bedürfnisorientierung so hinterfragt wird und so auf dem Prüfstand steht vor diesem ganzen Hintergrund. Und daher möchte ich jetzt sagen, lasst euch nicht verunsichern, wenn diese ganzen Artikel kommen. Schaut erstmal, wer das überhaupt geschrieben hat. Das sind meistens sehr subjektive Sichtweisen, die alle auf einen oder mehreren dieser Thesen fußen können. Und gerade jetzt ist es total wichtig, dass wir daran festhalten, zu sagen, doch, wir stehen ein für Kinderrechte, für Partizipation, für Bedürfnisorientierung. Gerade jetzt gehen wir mit einer Selbstverständlichkeit daran, dass das das Richtige ist. Gerade jetzt brauchen wir eine Klarheit von Nein, also von Stopp. Das ist das, was über Jahre fundiert erklärt wurde, wie Kindheitspädagogik funktioniert. Und gerade jetzt ist es wichtig, sich da auch nicht von irritieren zu lassen. Und mich nervt es ganz schön doll, immer wieder erklären zu müssen, was Bedürfnisorientierung eigentlich nicht ist, statt darüber zu sprechen, was die Inhalte sind und wie wir da vorankommen können. Das sollte unser Ziel sein, dass wir nicht ständig rechtfertigen, sondern dass wir sagen, das ist der richtige Weg, der nicht einfach nur irgendwie ausgedacht ist, sondern der einfach ja, langjährige Erkenntnisse auf vielfältigen Ebenen der Kindheitspädagogik eben beschreibt. Und wenn ihr da Klarheit wollt, noch mehr Klarheit, noch mehr Eindeutigkeit, dann können wir auf jeden Fall sagen, könnt ihr die bedürfnisorientierte Pädagogik nach Wedewart und Hohmann, also unsere definierte Art der bedürfnisorientierten Pädagogik nutzen, weil das, um auch nochmal den Bogen zu spannen, ist natürlich auch ein Thema, dass so viel Unsicherheit mit dem Begriff herrscht. Und wenn ihr sagt zum Beispiel, ihr arbeitet nach der bedürfnisorientierten Pädagogik, nach Wedewart und Hohmann, dann kann jeder nachlesen, was damit gemeint ist. Dann ist es dann eben auch nicht so schwammig, sondern klar und eindeutig, statt dieser Frage von, ja, was heißt das denn ganz genau? Weil das wäre nämlich die letzte These, dass zu viel Unklarheit über den Begriff herrscht und den Inhalt von Bedürfnisorientierung. Und damit würde da auch mehr Klarheit reinkommen. Ja, das war der Abriss heute über die Bedürfnisorientierung und ihre Geschichte, wie das alles entstanden ist, was so die Grundlagen sind und wie das alles gesellschaftlich und politisch einzuordnen ist. Und das ist jetzt natürlich alles nur meine Draufsicht, meine Sicht der Dinge. Und ich freue mich total, wenn ich ja dazu Feedback von euch bekomme, wie ihr das denn seht. Also das könnt ihr natürlich machen in den Podcast-Apps. Da kann man ja zum Teil kommentieren. Also wie seht ihr das? Was sind so Gründe, warum die Bedürfnisorientierung irgendwie so ein Triggerwort ist? Wir haben im Übrigen, also Katrin und ich haben auch schon darüber diskutiert, ob wir diesen Begriff ändern wollen, weil so viele darauf so anspringen. Aber ganz ehrlich, es geht nicht um diesen Begriff. Es geht darum, was sich dahinter alles verbirgt, welche Konflikte der Begriff ja birgt und welche Projektionsfläche er bildet. Ne? Das ist das, was das Thema ist und nicht das Wort alleine. Und für uns beschreibt der Begriff der Bedürfnisorientierung einfach am eindeutigsten, um was es geht. Nämlich die Bedürfnisse aller Beteiligten in der pädagogischen Einrichtung. Und da gibt es einfach viele verschiedene Bedürfnisse. Und die sind uns alle wichtig zu berücksichtigen. Daher wollen wir den Begriff nicht ändern und stehen eben weiter für die Bedürfnisorientierung ein und glauben immer noch fest daran, damit die Welt zu verändern, die Kita-Welt. Und einen Weg zu zeigen, wie achtsame Pädagogik möglich ist, ohne Verletzungen. Genau, kommentiert gerne, teilt die Folge, wenn ihr mögt, vielleicht auch den ganzen Podcast. Wer vielleicht Interesse an diesem Podcast hat, leitet ihn gerne weiter. Und ja, habt ihr eigentlich schon mal in den großen BOP-Online-Kurs geschaut? Den findet ihr auch auf der Akademie-Seite bo-pädagogik.de. Dort gibt es einen großen BOP-Kurs in 6 Modulen, kann man mit Videos als Team, wir haben so einen 2-Jahres-Plan aufgestellt, kann man die bedürfnisorientierte Pädagogik durcharbeiten. In Häppchen, in kleinen Teamsitzungen, in Tagen, aber auch nur in ganz kleinen ja, Impulsen mit Übungen. Ne? Da sind Übungen dabei und dann halt immer Videos von Katrin und mir. Schaut doch da gerne auch mal rein. Ansonsten auch gerne auf meiner Webseite lea.wedewart.de. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute und sag bis bald dann. Tschüss!
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.